Herzlich willkommen bei Dazu gehört, dem neuen Podcast-Format in Österreich, das sich mit Lebensprüfen und Resilienzmodellen beschäftigt. In unserer Podcast-Reihe lassen wir Menschen zu Wort kommen, die diesen Weg gegangen sind. Keine unfehlbaren Persönlichkeiten, sondern die Heldinnen und Helden des Alltags. Sie erzählen uns offen vom Kontrollverlust, vom Suchen nach Halt und von dem, was sie aus ihrer Krise gelernt haben und uns mit auf den Weg geben können. Sie zeigen, wie Brüche uns prägen und wie manche an ihnen wachsen können. In unserer ersten Folge widmen wir uns den Fundamenten. Welche Krisen bringen uns wirklich zu Fall und wie sieht das Netz aus, das uns auffängt? Wir sprechen über die Rolle der Sozialbegleitung als Kompass in Zeiten wachsender Orientierungslosigkeit. Dafür haben wir Frau Bettina Arbesleitner in den Räumlichkeiten der Promente Wien besucht. Sie koordiniert dort die Sozialbegleitung und definiert ihre Arbeit mit einem einfachen, aber wesentlichen Satz. Sozialbegleitung bedeutet, Menschen genau dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ein Gespräch über das Auffangen, das Begleiten und den Mut zum Erstschritt.
Wir befinden uns im Wiener Büro von Promente. Hier kommen Menschen zu Ihnen, die psychische Probleme hatten und die Unterstützung suchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Bettina Arbesleitner, Sie leiten die Sozialbegleitung. Können Sie uns erzählen, was Promente macht und insbesondere, was das Programm für soziale Unterstützung beinhaltet? Also auch welche Formen der sozialen Unterstützung es gibt?
Promente Wien ist zuständig für Menschen mit psychischen Erkrankungen und wir haben eine Menge verschiedener Angebote. Und die Sozialbegleitung im Speziellen ist ein Angebot, bei dem wir mit Freiwilligen arbeiten. Das heißt, es geht um ein Beziehungsangebot. Konkret bedeutet das, dass Menschen unterstützt werden, die einsam sind, die sich zurückziehen, die Ängste haben, vor allem vor Menschen, das heißt, es sind soziale Ängste. Und hier arbeiten wir mit Freiwilligen, die sich dann mit diesen Klientinnen einmal in der Woche treffen, um sie wieder rauszubringen aus der Einsamkeit, dass sie wieder mehr an der Gesellschaft teilhaben können und auch ihre alltäglichen Anliegen dann gemeinsam bewältigen können. Wir haben aber auch Gruppenangebote, die dann auch sehr wertvoll sind, dass die Leute wieder anknüpfen können und soziale Kontakte aufbauen können. Das ist auch sehr wichtig in einer Lebensphase, wo die Leute sehr unter ihrer Einsamkeit leiden.
Diese Personen erhalten bereits oder haben bereits psychologische Betreuung erhalten. Und warum ist die Sozialbegleitung zusätzlich so wichtig?
Sozialbegleitung bedeutet, dass man versucht, die Menschen wirklich abzuholen, dort, wo sie stehen. Das heißt, also es ist ein natürlicher Rahmen, das heißt, man trifft sich in der Nähe des Wohnortes zum Beispiel, versucht, das Wohnungsumfeld kundig zu machen, das Rausgehen zu üben und die wichtigen Orte auch im nahen Umfeld gemeinsam zu finden oder dorthin zu gehen und dann den Radius stückweise zu erweitern. Und ganz wichtig in der Sozialbegleitung ist, dass die Ziele oder die Wunschvorstellung von der Klientin selbst ausgedrückt werden und man versucht wirklich quasi im semi-professionellen Rahmen das umzusetzen. Das heißt, die Freiwilligen sind ja keine professionellen Unterstützerinnen, aber sie sind auch keine Freunde oder Freundinnen. Das heißt, es ist so ein Zwischending, das aber für diese Klientinnen sehr hilfreich ist. Ja. Es ist doch privater als wie ein Kontakt zu einem Arzt oder einer Ärztin zum Beispiel, aber es ist doch klar abgegrenzt von einer Freundschaft. Ja. Und diese Unterstützung ist so ein Übergang quasi, dass das ein bisschen lockerer ist wie ein professioneller Kontakt, aber doch nicht ganz beliebig wie bei einer Freundschaft. Und dass diese regelmäßigen Treffen einmal die Woche, die geben sehr viel Halt, da ist viel Verlässlichkeit da. Dadurch wird auch die Sicherheit gefördert, die Stabilität und vor allem das Vertrauen zu Menschen wieder.
Sie sind auch für die Koordination und Auswahl der Sozialbegleiter verantwortlich und entscheiden, wer wen unterstützt. Wer sind die Sozialbetreuer und wie sieht das Profil der Personen aus?
Unsere Sozialbegleiterinnen sind, wie schon erwähnt, alle freiwillig tätig und hier haben wir wirklich ein breites Feld. Also die Altersgruppe umfasst Menschen von 18 bis 80, würde ich sagen. Ja, also jede Altersgruppe ist vertreten. Es sind Menschen jeden Geschlechts auch da und auch der Hintergrund ist sehr unterschiedlich. Also wir haben Studentinnen, Studenten da, wir haben Leute, die berufstätig sind und vielleicht in den Sozialbereich wechseln wollen. Wir haben Personen, die durchaus auch ihren Beruf weitermachen möchten und Berührungspunkte haben mit Menschen mit psychischen Erkrankungen und die sagen, ja, sie können sich vorstellen zu helfen, weil damals hätte diese Person, die andere Person, die sie vielleicht kennen, auch Unterstützung gebraucht. Also da gibt es irgendeine Verknüpfung schon. Es sind aber auch Menschen, die in Pension gehen, die sagen, sie haben jetzt mehr Zeit, sie möchten sich einbringen für die Gesellschaft. Also es ist wirklich ein breites Feld. Also grundsätzlich sind alle herzlich eingeladen, da mitzumachen. Wichtig ist, dass man halt selber halbwegs psychisch stabil ist.
Und was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften eines Sozialbetreuers, Begleiters?
Wichtig ist eine gewisse Reflexionsbereitschaft, eine Offenheit, auf Menschen zuzugehen und quasi neue Lebensentwürfe auch kennenzulernen und dafür offen zu sein und tolerant auch zu sein. Wichtig ist, dass man sich auch selber ein Stück zurücknehmen kann, um den Raum quasi der Klientin oder dem Klienten zu schenken, aber auch gewisse Motivationsfähigkeit. Also es ist schon wichtig, dass man Leute auch motivieren kann, etwas umzusetzen. Aber im Grunde ist auch eine Natürlichkeit wichtig. Ja? Also es braucht keine Spezialkenntnisse, sondern einfach eine Offenheit und ein Vertrauen auch, dass der Kontakt gelingen wird und meistens ist das auch der Fall. Ja. Aber Reflexionsbereitschaft ist wichtig, weil unsere Klientinnen einfach also manchmal schwierigere Krankheitsbilder haben und Symptome zeigen und da ist schon wichtig, auseinanderzuhalten, so was ist das Problem zum Beispiel von einer Klientin, wo kann ich mich selber aber ein Stück in Frage stellen und muss das Verhalten ein bisschen anpassen. Also darüber nachzudenken ist eine wichtige Fähigkeit, die die Freiwilligen mitbringen sollten.
Wie werden die Patienten den Sozialbetreuern zugewiesen? Haben Sie da irgendwelche Matching-Kriterien?
Die Klientinnen kommen schon öfters über Organisationen zu uns. Das sind Organisationen aus dem psychosozialen Feld. Es sind oft niedergelassene Fachärzte, wie Psychiaterinnen zum Beispiel, aber auch über den PSD, das ist der psychosoziale Dienst, der ab und zu uns zuweist, oder Krankenhäuser, wenn Klientinnen stationär sind, dann werden sie oft an uns vermittelt, weil das Personal dort einfach weiß um unsere Angebote. Aber es kommen auch immer mehr übers Internet. Ja? Die Leute recherchieren und rufen an, auch über Mundpropaganda, ja, wenn sich die Klientinnen irgendwo bei einer Reha oder beim Aufenthalt kennenlernen, dann wird oft gesprochen von Sozialbegleitung und sagt die andere Person, eigentlich bräuchte ich das auch. Also dieser Weg ist auch offen. Und das Matching quasi mit den Freiwilligen ist sehr wichtig, weil es läuft alles über eine vertrauensvolle Beziehung. Das ist die Basis für alles. Das heißt, das Matching ist wichtig und da spielt wahrscheinlich eine gewisse Menschenkenntnis, Intuition eine Rolle. Manchmal gibt es aber auch Wünsche von Klienten, die ich versuche zu berücksichtigen. Also nicht, ich werde nicht einen männlichen Freiwilligen zur Verfügung stellen, wenn sich eine Frau definitiv eine Frau wünscht, weil sie Missbrauchserfahrungen hat zum Beispiel. Ja. Manches Mal ist aber auch wichtig, dass die Altersklasse passt. Ganz wichtig ist oder sind die gemeinsamen Interessen. Das erleichtert die Beziehung und die regelmäßigen Treffen. Also es ist, wie gesagt, viel Gespür notwendig, aber auch manchmal sind es dann die Fakten oder die Wünsche der Freiwilligen beziehungsweise meistens halt der Klientinnen.
Was gehört zum Betreuungsprozess? Wie läuft er in der Praxis ab und welche Phasen gibt es? Also wie lange dauert er in der Regel? Wie lange dauert die Begleitung?
Also die Dauer ist sehr unterschiedlich. In der Sozialbegleitung ist schon die Idee, dass die Begleitungen längerfristig ausgerichtet sind. Ein Jahr ist einmal der Ausgangspunkt. Also wir wünschen uns, dass die Freiwilligen sich ein Jahr mal committen zu uns, dass eine gute Beziehungsbasis aufgebaut werden kann. Der Ablauf ist folgender. Also es gibt zuerst einmal ein Kennenlerngespräch mit dem Freiwilligen, wo ich schaue, passen die Erwartungen, stimmt es überein, ist die Person fähig, diese Tätigkeit zu machen? Wenn ja, dann gibt es die Einladung zu einem Startseminar, bei dem quasi die wichtigsten Inhalte weitergegeben werden. Ja, das sind eben verschiedene Krankheitsbilder, das sind die Notfallsituationen und dann das Rollenbewusstsein und so weiter. Ja, was ist Promente? Die wichtigsten Inhalte, damit man diese Arbeit gut beginnen kann. Dann kommt eben die Vermittlung mit einem Klienten oder einer Klientin. Da gibt es das erste Kennenlerngespräch hier bei Promente und alle weiteren Treffen laufen dann zu zweit. Und alle Freiwilligen werden begleitet von Supervisoren, Supervisorinnen. Ja, also da gibt es auch regelmäßig einmal im Monat eine Gruppe, wo jeder teilnehmen sollte und die meisten auch tun, damit sie reflektieren können über die einzelnen Begleitungen. Natürlich ist wichtig, dass auch eine Ansprechperson da ist, damit Freiwillige ihre Fragen immer an uns richten können. Ja, das heißt, ich bin dafür alle Anfragen dazwischen fachlicher Natur, ja. Wenn es Notfallsituationen gibt oder wenn Unsicherheit da ist, ist wichtig, dass die Sozialbegleiterinnen einfach begleitet werden. Das mache ich. Dann gibt es auch noch Teamtreffen ab und zu, damit auch die Sozialbegleiterinnen untereinander sich vernetzen können. Das ist so die Hauptbegleitung. Wenn die freiwillige Person die Tätigkeit beenden mag, ist wichtig, dass man das langsam auslaufen lässt und dann ein Abschlussgespräch führt und natürlich auch beachtet, ob die Klientin oder der Klient weiter Unterstützung braucht oder ob sie stabil genug ist, quasi, damit sie dann selbstständig weiter durchs Leben gehen kann.
Finden die Menschen wieder Halt in der Gesellschaft? Wie ist Ihre Erfahrung? Gibt es so etwas wie Erfolgsgeschichten, die Sie uns erzählen können?
Ich kann jetzt leider keine genaue Zahl nennen, aber was ich sagen kann, dass jede Begleitung aufzeigt, wie wichtig es ist, dass die Menschen gesehen werden. Ja? Fast alle sagen, es ist so schön, ich habe mich so wahrgenommen gefühlt und ich bin gesehen worden. Und das passiert oft, weil sich Klientinnen oft zurückziehen und nur in der Wohnung sind und die werden oft nicht wahrgenommen mit ihrem Leid, mit ihren Problemen. Und das passiert einmal durch die Sozialbegleitung, dass sie wirklich wahrgenommen werden. Und wie die Erfolge dann ausschauen, das ist wirklich auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Geschichten, wo man merkt, boah, da war so viel Lebensverdruss da und so wenig Aktivität und so wenig Lebensfreude. Und die Leute stehen jetzt nach einem Jahr Begleitung ganz woanders. Ja, die haben jetzt wieder Ausbildung aufgenommen, sind aktiv geworden, haben versucht, soziale Kontakte aufzubauen. Eine Person fällt mir ein, die macht jetzt wieder Musik selbstständig. Also er hat ein uraltes Hobby wieder oder einen uralten Wunsch wieder aufgenommen. Also das war zum Beispiel eine sehr schöne Geschichte. Eine andere, also die Dame ist ohne Begleitung nicht außer Haus gegangen zum Beispiel. Und dieses Thema haben wir so oft, dass die Menschen Angst haben, sich draußen zu bewegen. Ja? Und wenn das wieder gelingt, wenn die Leute wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, dann sind sie viel mobiler und natürlich dadurch viel freier, können wieder verschiedene Geschäfte oder Orte, Stellen aufsuchen oder Freunde treffen. Und das, also quasi, das, wenn das wieder funktioniert, ist die Freiheit wieder viel größer und die Freude. Und das sind schon die Erfolgsgeschichten, die öfter vorkommen, ja, dass die Leute wieder mehr Ideen haben, was sie überhaupt machen können, ja, dass sie zum Beispiel Gruppen besuchen können. Natürlich auch wird vielen bewusst, wie wichtig soziale Kontakte sind. Und über so einen einzelnen Kontakt am Anfang sind dann doch manche mehr dran, wieder regelmäßiger in Gruppen zu gehen oder alte Freunde anzurufen, weil sie merken, wie schön das eigentlich ist. Ja. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, es gibt schon Menschen, die werden sich immer in gewisser Weise schwer tun. Ja. Also da gelingt es vielleicht einen Teil leichter zu machen, aber es kommen immer wieder Wellen, wo es den Leuten schlecht geht, zum Beispiel im Spätherbst oder im Winter. Das ist eine Phase, wo viele trotzdem wieder leiden. Ja? aber es ist zumindest eine zweite Person da, die das mitträgt, die mitfühlt und dann ist es vielleicht auch schon ein Stück leichter, das auszuhalten. Aber ich würde sagen, die meisten werden selbstständiger und lernen auch Hilfe anzunehmen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Es gibt Phasen, wo man Hilfe braucht, die man nicht alleine schafft und viele haben dort Schamgefühl, wollen keine Hilfe annehmen. Und wenn sie es aber dann tun, dann merken sie, dass das einfach wichtig ist und für eine gewisse Lebensphase notwendig ist und dann kann man es ja auch wieder alleine probieren. Also das ist auch ein Learning. Man darf Hilfe annehmen, wenn man psychische Probleme hat.
Vielen Dank für das Interview.
Sie hörten die erste Episode von Dazu gehört. Daniela Vogt hat Bettina Harbesleitner von Promonte Wien interviewt. Die Einführung machte Andreas Zebisch, den musikalischen Jingle Mirza Mulalic. Mein Name ist Laurence Monod. Gemeinsam produzieren wir diese Sendungsreihe über Lebensbrüche und Resilienz. In den kommenden Folgen erzählen Heldinnen des Alltags, wie sie nach Burnout, Sucht, Krankheit oder ein Leben auf der Straße wieder ins Leben zurückgefunden haben. Sie können uns einmal im Monat auf Radio Helsinki und Freies Radio Innviertel hören. Die Podcasts sind auch über das Archiv verfügbar. Haben Sie selbst eine Lebenskrise erlebt und möchten Sie über Ihren Weg zurück erzählen? Schreiben Sie uns unter apcebisch@eclipso.at, also Anton, Paula, Zebra, Emil, Bertha, Ida, Schule @eclipso.at. Bis zum nächsten Mal am Dienstag, den 6. Oktober um 20.15 Uhr. Auf Freies Radio in Viertel.